Disziplin in meinem Leben eine gewisse Rolle gespielt. Ich war 1994 auf diesem Krankenhausschiff in Afrika. Da war ich ein ganz junger Christ und habe da einen Einsatz, einen Hilfseinsatz gemacht. Und da war eine Krankenschwester, Sabine hat sie geheißen, und die war schon lange Christ und hat mir irgendwie mal so eine Kassette gegeben und gesagt, den musst du hören, Keith Green, der ist super. Und dann habe ich dann gedacht, gut, höre ich mir an und habe dann auf dem Deck oben drauf, so morgens, wenn die Sonne aufgegangen ist, richtig warm war es in Afrika unten, bin ich da gehockt und habe Tagebuch geschrieben und habe diesen Keith Green einfach gehört. Und bei diesen Liedern auf Englisch halt sind immer wieder wie aus dem Nichts Tränen gekommen und ich musste weinen. Und ich habe das überhaupt nicht verstanden und es war immer wieder so. Und bei der Vorbereitung jetzt zu der Predigt, ich habe also so viel wie diese Woche selten geweint. Ich weiß nicht ganz genau warum, aber da ist irgendwas, was mich ganz arg berührt. Und ich wünsche, dass das ein Stück weit irgendwie auch so rüberkommt, dass diese Menschen einen ganz besonderen Weg mit Gott gegangen ist. Zum Einstieg sehen wir ein Bild von ihm und dazu kommt so ein ganz kurzer akustischer Ausschnitt aus dem Konzert von ihm, einfach, dass man seine Stimme hört, ein Bild von ihm sieht und die Englisch verstehen auch, was er sagt vielleicht.
Nobody made me feel more uncomfortable than Christians. With their big smile and their bumper stickers and their TV shows. Boy, man, they gave me the willies. But I want to explain to you one thing. Jesus Christ loves you, whether you're a Christian or not. In fact, there's more joy in heaven when one of you meet Jesus and become one of his possessions than over 99 of us that are already his. Sure, you've done a lot of creepy things, but so did all of us. And Jesus Christ came to forgive us of all those creepy things we did. He's still so willing to put up with us. As Christians do a lot of creepy things. I serve a living Christmas. It's true. Jesus Christ is perfect.
Einen als Apostel gegeben und andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer zur Ausrüstung der Christen, damit die Gemeinde Jesus aufgebaut und vollendet werden kann. Im Epheserbrief steht dieser Vers. Und dieser Vers, der gilt für alle Menschen. Wir sind alle unterschiedlich begabt von Gott und Gott gibt jedem eine spezielle Gabe und hat für jeden auch einen Plan. Ob du Christ bist oder nicht, Gott hat einen Plan mit deinem Leben. Und wir sind alle unterschiedlich begabt und deswegen hat Gott auch einen unterschiedlichen Weg mit jedem Einzelnen von uns. Und oftmals verstehen wir erst Jahre später, Jahrzehnte später, warum wir diesen Weg gegangen sind. Und Keith Green gehört von dieser Auflistung, die wir hier sehen, eher zu diesen Propheten und Evangelisten. Prophet klingt cool irgendwie, Propheten sind Leute, die sagen irgendwie die Wahrheit. Und das ist aber auf der anderen Seite oft eine sehr unangenehme Sache. Die Propheten aus der Bibel, Jesaja, Jeremia, Elia, wie die alle geheißen haben, die von Gott mächtig gebraucht worden sind, die haben oftmals ein richtig mieses Leben gehabt. Die haben keine Anerkennung gehabt unter den Leuten, sind teilweise umgebracht worden und verfolgt worden. Und die jeweilige Generation hat sie nicht so richtig verstanden. Zumindest nicht die religiös Etablierten. Und ähnlich war es mit Keith Green. Er hat die Wahrheit gesprochen, nachdem er Jesus kennengelernt hatte. Und was er gesagt hat, war relativ, also häufig unbequem. Ihr kriegt es nachher noch ein bisschen mit. Er hat sein Herz nach außen gekehrt und da kam nur das raus, was der so gewirkt hat. Okay, das zur Einleitung. Wir werden jetzt dann durch sein Leben ein bisschen durchgehen. Ich glaube, die Teens dürfen jetzt rausgehen. Ist das korrekt? Die sollten aber das Bild sehen und ein bisschen Musik hören. Und jetzt dürfen sie dann rausgehen. Okay. Sein Lebenslauf. 1953 geboren. Er ist aufgewachsen in einer in einer musikalischen Familie. Seine Mutter hatte Gesang studiert. Der Großvater war auch Musiker. Irgendeine Schallplattenfirma haben die gehabt. Und er ist in diese Familie reingewachsen und mit der Musik groß geworden. Und relativ schnell war klar, dass er total begabt ist. Er hat mit 9 Monaten sein erstes Lied singen können, fehlerfrei. Und seine Eltern haben das gefördert und der Großvater hat so einen Plastik-Schallplattenspieler geschenkt und da hat er dann Musik sich ewig angehört mit seinen Windeln und so. Also der war total, also hat die Musik aufgesogen in sich und in der Musik gelebt. Und mit 2,5 Jahren, weil er toll singen konnte, haben seine Eltern auf einen Talentwettbewerb geschickt. Und da hat er dann gewonnen mit dem Lied, was er gesungen hat. Und dazu hat er auch so eine Ukulele, das ist so ein Gitarreninstrument, hat er noch fehlerfrei dazu gezupft. Also mit 2,5, gell? Also unheimlich, unheimlich begabt. Und mit 3 Jahren konnte er mit seiner Mutter zweistimmig singen. Also war unglaublich. Mit 7 Jahren hat er sein Klavier bekommen. Sein Großvater hat ihm auch so Gitarregriffe gezeigt. Dann hat er gleich angefangen, Lieder zu schreiben. 3 Gitarrenakkorde hat er gehabt und dann gleich 40 Rock'n'Roll-Lieder spielen können und so. Also ein Phänomen, rein musikalisch gesehen. Und so kam es also dann auch relativ früh, also im Fernsehen gab es Werbespots mit ihm, er hat dann Schauspielunterricht noch bekommen, hat mit 8 Jahren den ersten öffentlichen Auftritt gehabt und in der Presse hat er also fantastische Beurteilung gekriegt, weil er den anderen Schauspieler irgendwie so die Show gestohlen hat, weil er einfach richtig, richtig gut war. Mit 11 Jahren hat er seinen ersten Plattenvertrag bekommen, also mit eigenen geschriebenen Liedern. Und eins von diesen Liedern auf dieser Platte, das hieß dann The Way I Used to Be. Also so, wie ich früher gewesen bin. Und in der Fernsehshow ist er dann interviewt worden, gefragt worden, ja, wie er sich denn seinen Erfolg so erklärt. Und dann sagt er, also auch so mit 11 Jahren, sagt er, ich habe halt relativ früh angefangen mit Musik. Im Zusammenhang mit seiner ersten Platte, die rausgekommen ist, ist er aufgenommen worden in der American Association of Composers, Artists and Publishers. Da war das allerjüngste Mitglied. Da waren noch 70, 80 Jahre drin, aber er war der allerjüngste. Und es stand im Prinzip, der ganz große Durchbruch stand bevor. Seine Platte war auf Anhieb, auf Hawaii in den Top 10 drin und die Leute haben ihm eine riesen Zukunft vorausgesagt. Er ist auf eine Stufe gestellt worden, so mit Elton John, einfach so, weil er eine Stimme gehabt hat und mit der Musik gelebt hat. Und dann war es irgendwie so, dass der große Durchbruch, der kam nicht. Der hat Talentwettbewerbe ein nach dem anderen gewonnen, die Leute waren begeistert, fasziniert, aber der Durchbruch ist ausgeblieben. Sodass er mit 12, 13, 14 Jahren irgendwie wie einer war, der es nie geschafft hat. Von seinen Mitschülern war er irgendwie so ein bisschen Außenseiter, weil er immer irgendwie anders war, logischerweise. Aber der Durchbruch war weg. Also er hat sich so ein bisschen wie ein Versager gefühlt in diesen jungen Jahren. Weil er es offensichtlich nicht ganz geschafft hatte. Und dann ist er mit 14, 15 zunehmend unzufriedener geworden und mit den Eltern gab es so ein bisschen Zoff, Pubertät, ja, und Streit. Und dann hat er sich einfach entschieden, mit 15 Jahren mal auszubrechen. So auf Wanderschaft zu gehen, hat seine Müllsammlung mitgenommen, verkauft und ein bisschen Dollar eingepackt und mit seinen 2 Kumpels ist er losgezogen und hat irgendwie halt gesucht, was er auf den Straßen finden kann, ein bisschen Musik machen und so. 4 Tage später war er wieder zu Hause. Aber er hat dann noch 2-mal solche Ausbrüche gemacht, aber ab da war er einfach auf der Suche. Seine Eltern waren in der christlichen Wissenschaft, das kannte ich gar nicht, das ist eine christliche Orientierung, also da gibt es die Bibel, aber es gibt noch ein anderes Buch und in diesem Buch stehen Sachen drin, die der Bibel widersprechen, sodass da viele christliche Inhalte drin sind, Heilung sind da geschehen, ganz viele Sachen, sodass er so einen halbchristlichen Hintergrund hatte, aber nicht jetzt eine normale christliche Gemeinschaft, sondern eher so Richtung Sekte. Sodass er halt einen Hintergrund hatte. Und er war halt auf der Suche und ist dann die Jahre gekommen und immer auf der Suche nach einem Durchbruch, in Kneipen gespielt, irgendwie Anstellung gehabt und ein bisschen Geld gekriegt, Musik gemacht, neue Lieder geschrieben und mit seinen Freunden in der damaligen Zeit schwer auf der Suche gewesen. Ich lese aus seinem Buch, das hat nicht er geschrieben, sondern seine Frau, 9 Jahre nach seinem Tod, lese ich euch ein paar Passagen vor, dass ihr die Suche so ein bisschen euch einverleiben könnt. Mit seinem Freund Todd saßen sie oft stundenlang ununterbrochen da und redeten, beobachten den Sonnenaufgang, dachten gemeinsam über das Leben, über das Universum und über Gott nach. Es musste mehr am Leben sein, als das, was sie mit ihren 5 Sinnen wahrnahmen. Wohin auch immer sie schauten, sahen sie Menschen, die in Mittelmäßigkeit, Traditionen, Alltagstrott untergingen. Keith hatte nicht vor, so zu enden. Es gab neue Dinge zu schmecken und zu erfahren. Warum engstirnig sein, wenn doch die Welt voller schöner Dinge und schöner Menschen steckte? Da dachte an die Frauen wahrscheinlich. Alle sagten, wenn es sich gut anfühlt, dann tu es, und sie taten es. Überall fingen Pärchen an, offen zusammenzuleben, das war jetzt in. Es war prähistorisch zu glauben, dass ein Trauschein eine Beziehung zusammenhalten konnte. Wer brauchte ein Stück Papier, wenn man wirklich jemanden liebte? Und wenn man wirklich jemanden liebte, dann wollte man ihn nicht binden. Wohin Kies auch schaute, sagten die Leute im Grunde, vergiss das System. Die Frauen verbrannten ihre BHs und die Männer ihre Einberufung. Irgendjemand verbrannte sogar die amerikanische Flagge. Nichts war heilig. Alles stand zur Disposition. Und niemand über 30 konnte man trauen. Es schien, also da gehöre ich auch dazu, ich bin knapp über 30. Es schien, dass die Suchenden überall eine gemeinsame Theologie hatten, die sich in nackte Füße, indianische Perlen, Stirnbänder, Holzöfen, Räucherwerk, östliche Musik und organische Gärten kleidete, in denen grüne Bohnen neben selbst angebauten Marihuana sprossen. Kies beteiligt sich an dieser Suche. Und das war sein Leben, da war er drin. Und er hat gemerkt, dass was er mit seinen Sinnen hier so war, das reicht nicht, da muss es mehr geben. Und die Drogen haben ihm geholfen, auf eine andere Stufe zu kommen. LSD, Mescalin, Dope, alles was halt so auf dem Markt da war, hat er ausprobiert. Und dann hat er eines Tages eine spezielle Erfahrung gehabt. Das war eine, Anführungszeichen, eine gute Erfahrung, wo er sich Gott total nahe gefühlt hat. Und er stand halb begeistert zu seinem Freund und sagt, ich habe Gott getroffen. Und dann haben sie, weil er eh schon immer viel philosophiert hatten, haben sich dann getroffen und haben gemeinsam Drogen eingeworfen, haben sich an Händen gefasst und er hat dann den anderen seine Vision so beschrieben und haben versucht, dann irgendwie da in diese andere Dimension vorzudringen. Aber es hat nicht so richtig funktioniert. Es ging nicht so richtig voran. Und er kam dann an den Punkt, dass er gemerkt hat, das hilft alles nicht so richtig weiter. Aber was er immer wieder festgestellt hat, und da lese ich jetzt wieder ein Stück aus seiner Biografie, dass bei Jesus alle Fäden zusammenlaufen. Durch alle Lehren, die er studiert hatte, schien ein gemeinsamer roter Faden zu laufen. Dieser rote Faden war die Person Jesus Christus. Jeder schien zumindest zu sagen, dass Jesus zu den Guten gehörte. Einige sagten, er sei der Sohn Gottes, andere nannten ihn einen Propheten, andere einen erhöhten spirituellen Meister. Selbst Buddha fand Jesus in Ordnung. Jeder sagte etwas anderes, aber es war alles positiv. Und so geht es uns heute auch. Jesus, positiv, ist okay. Und zur Krönung sagt Jesus auch noch Gutes über sich selbst. Er sagte, er sei der einzige Weg zu Gott. Kies öffnete sein Herz für Jesus, ohne wirklich zu wissen, wer er war oder wohin das führen würde. Er wusste nur, dass er ein tiefes Verlangen hatte und sprach ein einfaches Gebet. Jesus, ich heiße dich hiermit offiziell in mir willkommen. Welche Wirkung du auf mich hast, wird sich an dem zeigen, was nun geschieht. Ende. War das so ganz nüchternes, schlichtes Gebet, weil er gedacht hat, bei diesem Jesus, da kommt er irgendwie weiter. Und wir wissen das alles von ihm, weil er hat seit seinem ersten Ausbruch angefangen, Tagebuch zu schreiben. Total viele Eintragungen gemacht, sodass man relativ genau seinen Werdegang zu verfolgen konnten. Und dann ein paar Monate später, da ist er irgendwo gewesen, hat sich so ein Kreuz am Straßenrand gekauft, was sich umgehängt hat, stieg in seinen Wagen, hängt sich das Kreuz um den Hals und fuhr los. Und während der Fahrt ertappte er sich dabei, wie er zu einem Gott betete, den er nicht kannte. Es war kein ordentliches, kleines, religiöses Gebet, es war rau und uneben wie das Kreuz, ein Gebet der Verzweiflung. Kies wusste, dass er das Ende seiner Liste erreicht hatte, alles war ausgestrichen, außer Jesus. Wenn Jesus nicht der Richtige war, dann wusste er nicht, was er noch tun sollte. Doch bevor er ein Wort herausbrachte, hatten sich Tränen in seinen Augen gesammelt und begann er seinen Wangen hinunter in seinen Bart zu rinnen. Seine Brust bebte unter tiefem, unkontrollierbarem Schluchzen. Er fuhr mit tränenverschleierten Augen, wenn ein überwältigendes Gefühl der Dringlichkeit sein Herz erfüllte. Unter Schluchzen presste er ein Gebet hervor. O Jesus, Jesus, wenn du wirklich real bist, wenn du der bist, der du sagst, bitte beweis es mir. Ich brauche dich, ich brauche etwas, zeig mir den Weg. Beweise mir, dass du real bist und ich werde dir für immer dienen. Das hat ihm keiner so gesagt, dass er so beten soll. Dieses Drängen hat er in sich gehabt. Er hat dann mit einem Freund, der Christ war, hat er wilde Diskussionen geführt, weil dieser Freund immer behauptet hat, Jesus wäre Gott. Und das hat Kies überhaupt nicht so gesehen. Er war halt irgendwie ein großer Meister und diese Jesus war wichtig, aber Gott sein war nochmal eine andere Stufe. Er hat aber gemerkt, dass er irgendwie Kontakt zu anderen Christen braucht, die da schon länger dabei sind, und hat angefangen, Gottesdienste zu besuchen. In der Zwischenzeit hat er seine Frau kennengelernt. Am ersten Tag, wo sie ausgegangen sind, hat er sie gleich mit wohin genommen, wo ihr am Klavier was vorspielen konnte, und hat ihr Herz im Sturm erobert. Das war mein Traum, so Klavier spielen und die Frauen begeistern. Gott hat mir das versagt, aus guten Gründen. Auf jeden Fall, das lasse ich jetzt ein bisschen weg, weil es führt zu weit. Ich sehe die Zeit, wir haben ein bisschen später angefangen. Er hatte in der Phase, wo er noch nicht richtig Christ war, aber Jesus schon kannte, da hat er mit seiner angehenden Frau, das ist eine Freundin halt, ja, eine zukünftige Frau, hat er gesagt, du sollst mit ihr ein bisschen verbindlicher zusammenleben, diese Flower Power Zeit so, mit Verloben, heiraten irgendwie. Und dann fand sie das irgendwie ziemlich obskur, aber sagt, na gut, können wir ja machen. Dann haben sie gelobt, sich zu verloben. Und dann ein paar Monate später hat er gesagt, du, ich habe irgendwie einen Eindruck, wir sollten in Heilsam leben, Sex vor der Ehe ist nicht so das Thema. Und das in dieser damaligen Flower Power Zeit, das war also totales Novum. Aber er war auf der Suche und hat einfach in der Bibel immer wieder gelesen und hat viel Wahrheit einfach in sich aufgesogen. Und dann kam es eines Tages so weit, dass er in den Bibelkreis eingeladen worden ist, von einem privaten Haus. Und dann war er da, er kommt rein und die singen Anbetungslieder, wie wir es auch gehört haben. Und er hat sich total heimisch gefühlt. Und dann hat der Pfarrer, der diesen Kreis geleitet hat, einfach eine einfache Botschaft gegeben, das mit Jesus in einfachen Worten erklärt. Und hat es zum ersten Mal so begriffen. Und er hat gewusst, er kann zu Jesus kommen, er kann seine Sünden einfach ablegen, er wird reingewaschen von allem, was ihn so von allem Schuldigen, schuldhaft mal so hat und kann diesen Kreislauf von Wiedergeburt, Karma, was in diesen ganzen östlichen Kulturen so irgendwie da herrscht, einfach durchbrechen und hat sich dann als Jesus geöffnet und hat sich so richtig bekehrt für Jesus entschieden. Und Gottes Geist ist ihm reingekommen. Und dann ging es, also weil er so ein 100% Mann war, entweder ganz oder gar nicht, dann ging es gleich irgendwie richtig los. Er hat begriffen, dass alle Menschen Gott brauchen und dass alle Menschen Jesus kennenlernen müssen. Und dann hat er angefangen, im Freundeskreis alle zu missionieren. Also mehr oder weniger liebevoll. Er saß in einem Auto, der ist eingestiegen und dem hat er gleich von Jesus erzählt. Und er musste irgendwo hin, also mehrere Tage wohin fahren, also der wollte dahin. Und er hat gesagt, das ist eine Chance, der braucht Jesus. Ich fahre den dahin, ist mehrere Tage mit dem Auto hingefahren und ist da angekommen. Der hat sich bekehrt gehabt, der andere. Und so war er immer dabei, Menschen, egal wo war, im Restaurant auf Jesus anzusprechen. Auf das sie Jesus kennenlernen. Und er hat sich parallel dazu jeden Abend mit seiner Frau und seinen Freunden getroffen und haben gemeinsam Bibel gelesen und irgendwie Gott kennenlernen wollen. Und er hat dann einen 87-jährigen Mann kennengelernt, das war ein kleiner Chinese, Richard Lowe, der erfahren hat, dass dieser Keith Green zum Glauben gekommen ist und der hat ihn kennenlernen wollen und das war ein echter Christ, 87 Jahre alt. Und er hat all die Fragen, die so als junger Christ da sind, die hat er diesem Keith einfach beantworten können. Und eine Passage, die ich besonders spannend finde, ich habe gerade Zettel reingemacht und einer ist weg. Da geht es ums Gebet. Und dieser Richard, dieser Chinese, der hat das Gebet geliebt und er sagte, Gebet muss ein zweiseitiges Gespräch sein, sagte er nachdrücklich. Du sprichst und Gott hört. Und Gott spricht und du hörst. Was meinst du mit Gott spricht? Kannst du ihn hören? Fragte Keith. Manche Leute haben tatsächlich seine Stimme gehört. Ich höre ihn in meinem Herzen. Er spricht zu mir mit einer stillen, kleinen Stimme. Ich frage ihn, woher weißt du, dass es nicht deine eigenen Gedanken sind, die du hörst? Woher? Das ist der Grund, warum ihr Gott immer besser kennenlernen müsst, damit ihr den Unterschied erkennen könnt. Und das finde ich total weise. Gott spricht. Seine Schafe hören seine Stimme und sie folgen ihm. Und wir müssen lernen, wenn wir Jesus nachfolgen wollen, seine Stimme zu hören. Und jeder kann Gottes Stimme hören. Aber es ist ein Lernprozess, ein Kennenlernprozess. Okay, und parallel dazu, er hat es dann auch gemacht, er hat gebetet, hat Gott gehört und hat auch den Eindruck einfach, dass Menschen ganz konkret Hilfe brauchen. In der Bibel steht, wenn jemand in Not ist, dann sollst du ihm helfen. Und das hat er getan. Da haben sie eine Frau kennengelernt, die war schwanger und wollte ihr Kind abtreiben. Und die hatte keinen Platz hinzugehen. Der Mann hat sie geschlagen und er wollte das Kind auch nicht haben. Und dann haben sie bei sich aufgenommen. Und dann ein paar Tage später haben sie am Strand jemanden kennengelernt. Eine Frau, die irgendwie schwanger war, nicht wusste wohin, auch aufgenommen. Und dann haben die angefangen, ihr Haus zu füllen mit Leuten, die von zu Hause weggelaufen sind. Von alleinerziehenden Müttern, von Leuten, die fertig waren, Drogenabhängige. Und das Haus war zu klein, wo sie drin gewohnt haben. Und dann haben sie einfach ein anderes Haus angemietet in der Nachbarschaft. Und dann später ein drittes Haus angemietet. Und irgendwann waren es 7 Häuser mit 70 Leuten, die drin gewohnt haben. Und die haben Bibel gelesen, gebetet und er hat den Leuten bis auf tief in die Nacht hat er mit ihnen gesprochen und Seelsorge gegeben, selber kaum geschlafen. Der war total in dem drin, was Jesus sagt, was wir tun sollen. Er hat es einfach getan. Und er hat erfahren, dass Gott treu ist, dass Gott es auch tut. Es gibt eine Episode da, das muss ich auch, das fand ich richtig ergreifend. Da ist der Zettel drin. Da fahren sie irgendwie nach Vegas, wollen da irgendwie eine gute Zeit haben. Doch, der falsche Zettel ist so. Und dann sahen sie auf der Straße zwei Anhalter, die in der dunklen Wüstennacht kaum zu erkennen waren. Kies betete: Herr, bitte schick jemanden, der sie mitnimmt. Also sie fahren so, da vorne stehen die beiden, gell? Und er denkt sofort, dass die irgendwie Hilfe brauchen. Und er bietet Gott, dass jemand hilft. Ja? Und im nächsten Augenblick trat er auf die Bremse, fuhr rechts heran und sagte: Gott hat mir gerade mitgeteilt, dass wir dieser jemand sind. Ja? Ein junges Pärchen kletterte in das Auto. Kies lachte und sagte: Ihr seid gerade eine Horde Christen in die Hände gefallen. Stört uns nicht, sagten sie, wenn sie es bequem machten. Sie sind Scott und Laurie. Und während der Weiterfahrt erfuhren wir, dass sie unverheiratet zusammenlebten. Ich bemerkte auch, dass Laurie offenbar Kopfschmerzen hatte. Sie erzählte uns, sie hätte ein Blutgerinnsel im Gehirn, das zu groß war, um es zu entfernen. Die Ärzte gaben ihr nur noch 6 Monate zu leben. Wir warfen uns schweigend Blicke zu und begannen still zu beten. Und dann beten die so und dann plötzlich, von einem Moment auf den anderen, waren die Schmerzen von dem Scott, der hat Rückenschmerzen gehabt, die waren weg, als er da ins Auto reingekommen ist. Und dann haben sie gesagt, ja, wir haben gebetet, dass ihr Blutgerinnsel weggeht, aber die Rückenschmerzen von dem anderen waren weg. Ja. Und dann ein bisschen weiter. Einer von uns hat eine Erkältung und nach unseren Gebeten sagte er, er fühle sich besser. Mein Herz begann zu klopfen, als ich daran dachte, für Laurie zu beten. Wenn Gott sie nun von ihrem Blutgerinnsel heilen wollte, schließlich sagte ich, Laurie, möchtest du dafür für dich beten? Man ist halt so eine Sache für Kopfschmerzen zu beten oder für ein bisschen Schwindel oder Erkältung oder Krankheit oder für ein Blutgerinnsel, was im Prinzip nach 6 Monaten den Tod auslöst. Und dann sagt sie, oh ja, bitte, wir stellten uns um sie herum, legten unsere Hände auf ihren Rücken und ihre Schultern und beteten etwa 5 Minuten lang. Als wir innehielten, fing Laurie an zu weinen. Warum weinst du, fragte Kies. Es ist weg, das Gerinnsel ist weg. Es war wirklich groß und ich kann es nicht mehr spüren, sagte sie. Dann fing sie an zu schluchzen. Und später ist sie zum Arzt gegangen, der hat sie geröntgt und es war tatsächlich weg. Also es ist eine dokumentierte Heilung gewesen von einer Sache, die eigentlich nicht heilbar war. Und was mich also fasziniert, begeistert ist, nicht, dass Gott Heilung machen kann, das glaube ich und das weiß ich, sondern dass er das einfach von Gott angenommen hat, dass es so ist und er hat es umgesetzt, er hat es einfach getan, er hat den Mut gehabt, dafür zu beten und Gott hat sich dazugestellt. Und dann könnt ihr euch vorstellen, mit diesen 7 Häusern und er zwischendurch seine Konzerte, er hat angefangen, christliche Lieder dann zu schreiben. Das war richtig so, da war ein Aufbruch in diesen Menschen drin und er war einfach wie so ein zündender Feuerball, der in seine Umgebung gekommen ist und geholfen hat, wo er helfen konnte und hat mit seinen Liedern einfach Leute irgendwie näher an Gott rangebracht. Und dann ist ihm aber aufgefallen, dass viele Christen, viele Menschen, die Jesus nachfolgen, in ihrem Leben nicht konsequent leben. Und das hat ihn total betrübt. Und er hat angefangen, die Sommerzeit, ja. Danke, dass Sie jetzt kommen, super. Weil ich muss eigentlich in 8 Minuten aufhören. Und dann habe ich gedacht, da kommt bestimmt einige später, dann muss ich länger predigen, dass die anderen das nicht. Ich muss mich trotzdem wirklich dranhalten. Auf jeden Fall hat er dann immer noch darauf gehofft, den großen internationalen Durchbruch zu kriegen mit seiner Musik, aber es ging nicht. Und schließlich hat er sich, war an dem Punkt, wo er gesagt hat, diese Musik, das will ja ich. Ich will Musik machen, ich liebe Musik und sagte, vielleicht will Gott gar nicht, dass ich Musik mache. Vielleicht bin ich deswegen nicht erfolgreich. Und seine Frau sagt, das kann nicht sein, Gott hat mich begabt, du sollst Musik machen, du singst doch Lieder und so und überhaupt und Menschen sind angesprochen. Und er sagt, wenn ich Gott 100% nachfolgen möchte, dann muss Gott entscheiden, ob ich meine Musik spielen soll. Und dann hat er die Musik genommen und hat sie auf den Altar gelegt. Er hat gesagt, ich spiele nicht mehr in der Öffentlichkeit. Ich muss von Gott ein Okay haben, Musik zu machen. Das hat kein Mensch verstanden, weil die Leute haben seine Musik geliebt und er hat es nicht getan. 3 Monate lang, dann kam ein Angebot für so ein Benefizkonzert und dann hat er überlegt, also er denkt, er hat von Gott die Erlaubnis, einmal dieses Konzert zu spielen und als er dann gespielt hat, da war so eine Atmosphäre in dem Raum, die Leute haben das Weinen angefangen, die waren total ergriffen einfach von dem, was darüber gekommen ist. Und dann hat er aus Gottes Hand seine Musik wieder zurückgenommen und gesagt, okay, ich denke, dass Gott möchte, dass ich Musik mache. Da hat er einen christlichen Produzenten, Schallplattenproduzenten kennengelernt und haben die erste Platte aufgenommen. For him who has ears to hear. Für diejenigen, die Ohren haben zu hören. Und als die Platte produziert worden ist im Studio, da sagte er zu dem Produzenten, da sagt er, die Platte, das soll eine der erfolgreichsten christlichen Platten werden. Und der war jetzt nicht irgendwie also selbstherrlich oder so wie dieser Schachspieler vorne, ja? Und der Produzent sagt, also meine schon kühne Aussage, wie kommst du drauf? Und dann sagt er, ich habe Gott gesagt, dass die Einnahmen von dieser Platte in sein Reich zurückfließen. Ich will es nicht in meinen eigenen Geldbeutel reinstecken. Und dann kam die Platte auf den Markt und im Schnitt war so eine christliche Szene in den Staaten, dass eine neue Platte, ca. 30.000, war schon eine ganz gute Zahl. Und seine Platte hat über 300.000 also Abnehmer gefunden. Also war gleich auf dem ersten Platz und hat alle Rekorde gebrochen. Und ab da ging es mit seinen Konzerten total aufwärts. Er war ständig angefragt, musste Konzerte geben. Und was ihn so ausgezeichnet hat, war nicht, dass er Musik gemacht hat und es war okay, die Leute sind drin gehockt, wie im schönen Konzert, haben das war super, sondern er hat seine Konzerte genommen, um zu predigen. Er hat gepredigt, hat sich hingesetzt und sein Lied gespielt. Und das so im Wechsel. Und was sein Herzensanliegen war, dass Menschen hundertprozentig Gott folgen. Nicht 50%, nicht 60, nicht 70, sondern 100% Gott folgen. Und er hat gespürt, dass die Leute es nicht tun, dass sie Kompromisse machen. Wie wir alle. Immer wieder Kompromisse. Seine zweite Platte heißt No Compromise. Keine Kompromisse. Und dann hat er angefangen, in seinen Konzerten einfach das auf den Punkt zu bringen, weil er gewünscht hat, dass die Menschen Gott einfach besser kennenlernen. Und da gibt es in Tulsa, da ist er an der Oral Roberts Universität gewesen und hat ein Konzert gegeben, wo es waren mehrere Tage. Und da möchte ich euch was vorlesen. Am ersten Abend sprach er darüber, was man tun muss, um den Heiligen Geist nicht zu betrüben. Er legte den Schwerpunkt darauf, wie oft wir an dem vorbeigehen, was Gott von uns möchte. Er hat es nicht nötig, irgendjemanden von uns zu gebrauchen, sagte Keith, aber er will jeden von uns gebrauchen. Er will unser volles Potenzial einsetzen. Das stärkste Argument gegen das Christentum sind die Christen. Die Welt ist es leid, preist den Herrn zu hören. Sie will es sehen. Am Ende des Abends nahm über die Hälfte der Leute Keiths Herausforderung an, sich ganz und gar an Jesus auszuliefern. Viele gingen vorne auf die Knie, weinten und bekannten ihre Sünden. Als Keith einen Song sang, wurde sogar jemand geheilt, was bei Keiths Konzerten häufiger vorkam. Keith empfing dann vom Herrn eine Botschaft über die jeweilige Krankheit oder Gebrechen, die er heilen würde. Das war der erste Abend. Und dann am zweiten, am dritten Abend, da kommt er auf die Bühne. Am ersten Abend waren 1000 Menschen da und am dritten Abend waren 4500 Leute da. Das hat sich rumgesprochen, dass da irgendwie Gott zu den Menschen spricht. Als Keith die Bühne betrat, kam er ohne Umschweife zur Sache. Heute Abend werden wir über Heiligkeit sprechen. Was ist Heiligkeit? Sie bedeutet, abgesondert zu sein. Das heißt nicht, dass man in einem Kloster lebt. Das heißt, dass man keine weltlichen Dinge tut. Im ersten Johannesbrief steht, wenn ein Mensch die Welt liebt, ist er ein Feind Gottes. Keith fuhr fort, darüber zu sprechen, wie wichtig das Gesetz sei und warum man es verkündigen müsse, damit die Sünde als das entlarvt werden könne, was sie ist. Ich habe eine Definition für Sünde, die ziemlich umfassend ist. Alles, was Gott Schmerzen verursacht. Ich wusste, dass der Gedanke, wir könnten Gott wehtun, für viele Leute neu sein würde. Ich schaute mich um zu sehen, wie die Zuhörer reagierten, also schreibt seine Frau, ja. Alle schienen gebannt zuzuhören, während Keith fortfuhr. Gott ist die liebevollste Person im Universum. Das bedeutet, dass er auch die empfindsamste Person im Universum ist. Liebe macht verwundbar. Je mehr du liebst, desto mehr kannst du verletzt werden. Wie würde es dir gefallen, Augen zu haben, die jede Sünde sehen könnten, die an jedem einzelnen Tag jemals begangen wurde? Es heißt, denn meine Augen sehen auf all ihre Wege, dass sie nicht vor mir verstecken können. Und ihre Schuld ist vor meinen Augen nicht verborgen. Unsere Sünde tut Gott weh. Keith griff nach seiner Bibel und zog die Liste heraus, an der ich ihn den ganzen Tag über arbeiten hatte sehen. Nun, ich habe eine Liste von Sünden auf diesem Campus, die mir der Herr gegeben hat, spezifische Sünden. Mein Herz fing an, wie wild zu klopfen. Die Atmosphäre veränderte sich spürbar und einige Leute begannen auf ihren Stühlen hin und her zu rutschen. Und Keith begann vorzulesen. Weltliche Gesinnung, sexuelle Unmoral, Homosexualität. Und dann macht er so eine Liste und hat er Gott gefragt, was er sagen soll. Und Gott hat ihm einfach verschiedene Sünden gezeigt, die da stattfinden und hat es vorgelesen. Deswegen, wenn ich jetzt hier diese Liste vorlesen würde, für uns. Und dann trifft sich ins Herz, weil es deine Sünde, ob das Fernsehen ist, ob das Sex ist, ob das Ehebruch ist oder einfach schlechte Gedanken über jemand anderes oder stolz auf das, was du tust, wenn Gott stolz nicht mag. Und dann spricht Gott zu dir und überführt dich davon, dass es Sünde ist, was du tust. Und dann bist du getroffen. Und es war an dem Abend so. Und dann sind über 2.000 Leute sind nach vorne gekommen, ja, sind aufgestanden, haben sich hingekniet und haben geweint und haben Gott ihre Sünden bekannt, öffentlich teilweise. Und das war immer wieder bei seinen Konzerten so, dass er die Sache auf den Punkt gebracht hat. Und das schien gar kein Ende zu nehmen. Das war irgendwie immer intensiver. Je häufiger er gepredigt hat und je mehr Konzerte gegeben hat, das war so das Ding. Und die Leute haben um ihn herum gesehen, da tut Gott was ganz Großes. Menschen werden da richtig tief innerlich verändert. Und er kam dann nach Europa auf so eine Reise, hat dann Jugend- und Mission kennengelernt, hat verschiedene soziale Projekte kennengelernt und war auch da total für offen, dass er gesagt hat, Menschen müssen ein Herz für die Mission kriegen, für Menschen, die Gott noch nicht kennen, auch auswärts in anderen Ländern. Und Menschen, die bedürftig sind, die Hilfe brauchen, Drogenabhängige, Prostituierte, und es hat uns seine Lieder einfließen lassen. Und immer was dazu gesagt. Und wie wir so aus unserem Sessel oder aus dem Bett morgens in den Gottesdienst kommen, dann haben wir ganz andere Gedanken. Wir denken an das Tagesgeschäft. Und dann kommst du irgendwo hin, wo jemand einfach die wirklich wichtigen Dinge anspricht, die Gott am Herzen liegen. Und während er spricht, realisierst du, ich lebe da nicht drin, was Gott eigentlich auf dem Herzen liegt. Ich lebe da irgendwo anders. Am Sonntag zwischen 11 und 12, da bin ich bei Gott. Aber ansonsten mache ich mein eigenes Ding. Und da geht es nicht darum, dass Gott erwartet, tu dies und tu jenes. Sondern es geht darum, dass wir verstehen, dass Gott einen Wunsch und eine Sehnsucht hat, dass wir in seinen Plan reinkommen. Auch dass wir Erfüllung in unserem Leben finden. Und dann ist 1982 Folgendes passiert. Er hat immer so diesen Wunsch gehabt, in den Himmel zu kommen, so nah, so bald als möglich bei seinem Vater zu sein, weil er gewusst hat, da ist absolute Friede, da ist Freiheit und da zieht es ihn hin, nicht den Stress hier auf dieser Welt. Und da hat er auch ein Lied geschrieben, I can't wait to be in heaven. Wir haben da einen Videoclip vorbereitet, das sprengt den Rahmen jetzt, aber vielleicht können wir einfach mal vielleicht eine halbe Minute so, dreiviertel Minute reinhören, dass ihr mal zu ihm am Piano seht, wenn es mit der Technik klappt.
Keith never looked back, convinced that what he found was the real thing. His radar locked onto a new target. Now everyone else had to know.
Und dann 1982 kriegen seine Frau den Besuch von einer Familie mit 6 Kindern. Und da er so viele Konzerte gehabt hat, haben sie auf ihrer Farm hatten sie auch einen Landeplatz, wo eine kleine Cessna irgendwie immer Kies dann zu den Konzerten bringen konnte. Und dann wollten sie vom Abendessen nochmal einen kurzen Rundflug übers Gelände machen. Und der Pilot war mit dabei und hatte die Familie und Kies und 2 von seinen Kindern. Er hatte inzwischen 4 Kinder, 3 Kinder, das 4. war am Bauch seiner Frau. Haben sie noch einen kleinen Rundflug machen wollen und haben den Rundflug gemacht. Und seine Frau hat eine ganz blöde Ahnung gehabt und wollte schon gar nicht, dass die eine Tochter noch mit reinsteigt ins Auto, wo sie zum Flugzeug gefahren sind. Und sagte noch, nicht auch noch Bethany. Und sie wusste gar nicht warum irgendwie. Und jedenfalls kam es so, dass dieses Flugzeug abgestürzt ist und alle Insassen tot waren, komplett. Mit 28 Jahren. Nach 7 Jahren als Christ. Und diese Nachricht ist durch die Presse gegangen, durch die Christliche und überhaupt. Und das war wie ein Hammerschlag. Weil alle Menschen gewusst haben, dass Gott diesen Mann gebraucht. Und jetzt stirbt er. Einfach so mit 2 Kindern und lässt seine Frau alleine mit einem kleinen Kind und uns andere im Bauch. Und könnt ihr euch vorstellen, wie es der Frau ging und wie es allen Leuten, die ihn gekannt und geliebt haben. Wie kann Gott sowas zulassen? Jeden anderen, aber nicht ihn. Und seine Frau saß dann da, die Tage drauf. Und dann spricht Gott zu ihr und gibt ihr eine Bibelstelle. Die können wir gerade einblenden, das ist die nächste Folie. Oder übernächste. Ich bin ein bisschen durcheinander jetzt mit Folien, aber es macht nichts. Okay. Können wir jetzt klicken, einfach, dass das Ding weggeht? Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Und wer sein Leben liebt, verliert es. Und wer sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Wenn mir jemand dient, so folge er mir nach. Und wo ich bin, da wird auch mein Diener sein. Wenn mir jemand dient, so wird der Vater ihn ehren. Und die Stelle kriegt seine Frau, wie Gott sie tröstet und sagt, es ist so, wie es wie ein Weizenkorn. Und es wird viel Frucht bringen. Und sie denkt, wie kann er Frucht bringen, wenn er tot ist? Und es hat sich also ergeben, dass es so ein Memorial-Konzert, also ein Erinnerungskonzert zum seinem Andenken gegeben haben. Es sind jetzt 2 Jahre durch Amerika getourt, wo Ausschnitte von seinen Konzerten gegeben wurden und seine Frau berichtet hat von seinem Leben, von ihm. Und diese Memorial-Konzerts, die haben derart eingeschlagen bei den Leuten. Tausende von Menschen sind in die Mission gegangen, zur Jugend einer Mission oder Organisation, Mobilization. Da ist irrsinnig viel passiert. Und es ist sogar noch so, dass seine Platten heute immer noch die gleiche Wirkung haben wie damals. Und deswegen musste ich damals immer weinen, wenn ich diese Lieder gehört habe. Und Keith Green ist einer. Es ist nicht jetzt der eine, der Jesus nachgefolgt ist. Es ist einer, der Jesus nachgefolgt ist, der alles hingelegt hat. Und die Bibelstelle, die ich jetzt euch mit auf den Weg geben möchte, die heißt einfach nur, dass wir alle Weizenkörner sind und dass Gott mit uns einen Plan hat. In dir steckt mehr drin, als was jetzt zu sehen ist. Und wahrscheinlich ist es so, weil Jesus nicht sagt, du musst sterben, sondern er sagt es einfach als Tatsache. Ein Weizenkorn muss sterben, damit es Frucht bringen kann. Es ist einfach so. Und es gibt bestimmt Bereiche in deinem Leben, die einfach sterben müssen, damit das geschehen kann, was Gott geschehen lassen möchte. Und das ist nicht Keith Green entscheiden oder ich hier als Prediger, sondern da geht es darum, dass du mit Gott in Kontakt kommst, mit Gott drüber sprichst. Was für ein Bereich ist es, den du vielleicht sterben lassen musst? Wo du vielleicht an das dranhängst, was Gott daran hindert, das zu tun, was er in deinem Leben verwirklichen möchte. Und wenn es da heißt, wir sollen unser Leben hassen, dann heißt es nicht, dass wir uns selber richtig hassen sollen. Wir sollen es ja lieben wie unsere Nächsten, heißt es an anderer Stelle. Sondern es heißt, dass wir unsere eigenen Wünsche ein Stück zurücknehmen sollen. Wir sollen sie nicht so wichtig nehmen. Wir sollen nicht so arg um uns selber rumdrehen, um unsere Probleme. Sondern wir sollen uns auf Jesus ausrichten, auf Gott. Und schauen, was er dir zu sagen hat. Dass wir lernen zu hören, um ihm folgen zu können, um ihm dienen zu können. Wir hören jetzt noch ein Lied von der Band. Make my life a prayer to you. Mach mein Leben zu einem Gebet für dich. Und du kannst, wenn du das Lied hörst, wenn du die Texte mitlesen tust, einfach vielleicht still mitbeten, wenn es dein Gebet ist. Und vielleicht gibt es auch Bereiche, wo du vielleicht anschließend beim gemeinsamen Gebet das vor Gott bringen möchtest. Make my life a prayer to you. Vielleicht können wir zum Abschlussgebet aufstehen. Und wenn ich jetzt bete, und wenn du das Gebet ehrlich mitsprechen möchtest, dann sprech einfach. Wenn es an Bereiche geht, wo du denkst, dass du festhältst und wo du denkst, da ist Gott vielleicht im Weg. Lieber Herr, ich will dir ganz herzlich Danke sagen, dass du durch jeden von uns einfach wirkst und arbeitest und dass du einen Plan hast mit jedem einzelnen von uns. Nicht nur mit uns Erwachsenen, sondern auch mit den Kindern, die hier sind. Ich danke dir für jedes einzelne Kind. Ich danke dir, dass du sie kennst und dass du sie einfach total unterschiedlich begabt hast. Und ich möchte dich bitten, dass die Gaben, die du gegeben hast, dass sie zur Entfaltung kommen. Und dass wir alle lernen, unsere Gaben einzusetzen für das, was du in unserem Leben tun möchtest. Herr, und ich möchte dich um Vergebung bitten, wo ich einfach die Gaben für mich benutze und einsetze. Wo ich nicht offen bin für das, was du tun möchtest. Ich bitte dich durch deinen Geist, dass du mich und uns alle einfach Dinge zeigst, aufzeigst, wo wir festhängen an unserem eigenen Leben. Und schenk, dass wir empfindsam werden für dich. Und dass wir lernen, deinen Willen zu tun, von innen raus, von Herzen. Und ich möchte jetzt bitten für all diejenigen uns, die mit dir ganze Sache machen möchten, die das vielleicht noch nie gemacht haben, dass sie diesen Schritt gehen können. Und dass sie alle ihre Ängste abwerfen können und sich auf ein Leben mit dir einlassen. Herr, sprich zu uns. Sprich zu uns diese Woche, die kommenden Monate, auf dass unser Leben wirklich Anbetung ist für dich. Und das segne uns jetzt, segne die Kinder und begleitet uns durch die ganze kommende Woche. Amen.